HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Skandal rund um die AWO, Fehlverhalten rund um die Eintracht. Erst wollte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann nicht das Feld räumen, jetzt sagt er geht doch. Geplant sei das im Januar, um der Stadt ein teures Abwahlverfahren zu ersparen. Unser Reporter Frank Angermund, der hat alles Wichtige und alle Reaktionen zu dem Thema zusammengefasst. Und mein Kollege Oliver Glab hat vorhin mit ihm gesprochen. Da hören wir direkt nochmal rein.
Was könnte den Frankfurter Oberbürgermeister denn veranlasst haben, ausgerechnet für Januar, also in 6 Monaten, seinen Rücktritt anzukündigen?
Naja, eigentlich müssen wir ihn das ja selber fragen, aber wir haben heute sehr viele andere Politiker gefragt oder ich habe auch gefragt und die Antwort ist, dass Peter Feldmann taktisch gehandelt hat. Er will also nicht, dass er aus dem Amt gedrängt wird mit einem Abwahlverfahren und einem Bürgerentscheid, sondern er hat sich ausgerechnet, der späteste Termin für diesen Bürgerentscheid wäre im Januar und dann würde er eventuell Ende Januar gehen müssen und dann hat er sich gesagt, dann trete ich doch im Januar zurück, ist quasi der gleiche Tag.
Wie schon gesagt, Peter Feldmann selbst zu fragen, das war nicht möglich, auch diesmal nicht möglich. Diesmal lag es daran, dass er per Pressemitteilung kommuniziert hat. Ist das mittlerweile typisch für seinen Umgang mit Medien?
Ja, das ist Standard. Also er ist auf Dienstreise, auf Delegationsreise in Vietnam, hat heute die Pressemitteilung rausgeschickt. So muss er sich keinen kritischen Fragen stellen, entgeht diesem Ansturm von Journalisten in Frankfurt und wird dann, wenn sich der erste Sturm gelegt hat, sich der Presse stellen, was ich Ende der Woche, Anfang nächster Woche, vielleicht wieder ein Statement, vielleicht tatsächlich eine Pressekonferenz, aber es ist typisch.
Ist denn das teure und aufwendige Abwahlverfahren, das Peter Feldmann der Stadt durch seinen Rücktritt ersparen will, wie er sagt, jetzt nach seiner Rückzugsankündigung tatsächlich vom Tisch?
Also es scheint so, dass zumindest dieser Bürgerentscheid vom Tisch ist, der ja die Kosten verursacht, weil Wahllokale etc. öffnen müssen. Aber das Abwahlverfahren an sich, das ist nicht vom Tisch. Das muss bis morgen im Römer eingereicht werden, handschriftlich unterschrieben von mindestens 20 Stadtverordneten. Und sowohl die Grünen als auch die FDP als auch Volt und die CDU wollen dennoch diesen Abwahlantrag einbringen, um Sicherheit zu haben. Und das wird dann nächste Woche geschehen, dass er dann im Stadtparlament diskutiert wird.
Das würde aber dann trotzdem nochmal einen Bürgerentscheid erfordern, wenn das in der Stadtverordnetenversammlung durchkommt, oder nicht?
Ja, dann ist es aber so, dass Peter Feldmann auf jeden Fall die Chance hat, zurückzutreten innerhalb einer Woche. Und die Idee der Fraktionen ist folgende. Wir aus Sicherheitsgründen, man vertraut Peter Feldmann auch nicht mehr so, leiten wir dieses Abwahlverfahren ein. Auf der anderen Seite gewinnen wir dadurch Zeit, mit Peter Feldmann nochmal zu diskutieren, um zu zeigen, vielleicht gibt es da eine andere Option, wie wir ihn aus dem Amt kriegen. Vielleicht vorzeitiger Ruhestand.
Andererseits, wenn das Abwahlverfahren stattfindet und dabei nicht die nötige Mehrheit bei einem Bürgerentscheid für eine Abwahl zustande kommt, weil sich zum Beispiel nicht genügend Wahlberechtigte an der Abstimmung beteiligen, könnte dann Feldmann sagen, also wenn es keine Mehrheit für meine Abwahl gibt, dann brauche ich ja auch nicht zurückzutreten?
Ja, theoretisch ist alles möglich, wie wir wissen. Allerdings ist es so, dass heute alle darauf verwiesen haben, dass sich der Oberbürgermeister heute schriftlich öffentlich geäußert hat. Also da steht wortwörtlich, Ende Januar bin ich weg und da wird man ihm beim Wort nehmen.
Wenn Feldmann nun tatsächlich im Januar nicht mehr im Amt sein sollte, wie geht's dann weiter an der Spitze der Stadt?
Naja, es gibt ja eine Bürgermeisterin in Frankfurt, das ist Nagis Eskandari Grünberg von den Grünen und die kann natürlich diese präsentativen Aufgaben sehr wohl übernehmen, das ist ja kein Problem, das kennt sie auch, das macht sie auch jetzt schon und dann würde es eine Neuwahl geben, dann werden die Parteien Kandidaten aufstellen, es werden sich Privatpersonen zur Wahl stellen und dann gibt es eine Oberbürgermeisterwahl.
Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann will doch gehen. Das hat er bekannt gegeben. Frank Angermund hatte alle aktuellen Informationen für uns. Vielen Dank. Zu Beginn der Pandemie sind sie wie Pilze aus dem Boden geschossen. Corona-Testzentren waren sie doch oft Türöffner zu Kinos, Restaurants oder Veranstaltungen. Für Bürger und Bürgerinnen war das kostenfrei. Den Staat hat das Ganze aber viel Geld gekostet. Deswegen müssen manche Tests seit Anfang Juli bezahlt werden. 3 Euro oder sogar mehr sind fällig für Schnelltests. Deswegen wird Kritik laut, die neue Regelung sei zu kompliziert und zu kurzfristig. Unsere Reporterin Alina Leimbach hat sich in Gießen umgehört.
In den Pflegeheimen von Jens Dapper von der AWO im Stadtkreis Gießen ist seit Anfang Juli viel Unruhe. Da ist die neue Corona-Testverordnung in Kraft getreten. Seitdem müssen Besucher von Pflegeheimen nachweisen, dass sie einen Besuch im Altenheim planen, wenn sie sich kostenlos testen lassen wollen. Und das sorgt für viel Wirbel, schildert Dapper.
Es ist für Angehörige wie für Mitarbeitende eine echte Unklarheit, wie der Prozess hier vonstatten kommt. Die Angehörigen haben Fragen, wie soll die Lösung aussehen? Und wir haben unnötige Diskussionen.
Das Problem? Einige Testzentren akzeptieren Selbstauskünfte, doch manche wollen Bescheinigungen der Pflegeheime. Aber auch die werden nicht immer akzeptiert.
Auch wiederum ein schönes Beispiel, was an Unklarheit ist, dass eine Angehörige mit einer Bescheinigung von uns erst am nächsten Tag hingehen wollte und dort angerufen hat im Testcenter. Das Testcenter gesagt hat, nee, das muss tagesaktuell sein. Bitte gehen Sie nochmal am nächsten Tag ins Pflegeheim, holen sich eine neue Bescheinigung.
Auch Christian Betz vom DRK-Kreisverband Marburg-Gießen klagt über die neue Teststrategie. Der DRK betreibt im Landkreis Gießen viele Testzentren. Und die Nachfrage nach Bürgertests, die besteht weiter, sagt Betz. Umso mehr ärgert es ihn, dass die neue Regelung so kurzfristig kam.
Mit einer Veröffentlichung am 29.06. und Einführung am 30.06. ist die Vorbereitungszeit für alle Beteiligten extrem schmal. Es geht am Ende um rund 300, 350 Beschäftigungsverhältnisse bei uns, die quasi über Nacht haben verlängert werden müssen.
Auch Hausärzte, so berichtet das DRK, würden symptomatische Patienten oft weiter an Testzentren delegieren. Das ist nicht mehr kostenlos. Der Landkreis wiederum sorgt sich, dass ohne die kostenlosen Tests für alle sich weniger Menschen testen lassen. Denn angesichts der steigenden Preise sind schon wenige Euro für den Corona-Test zu viel für arme Menschen. Das kritisiert die Gießener Landrätin Anita Schneider.
Aber diese Erfahrung der Basis werden überhaupt nicht mitgenommen und abgefragt. Und das finde ich sehr schade.
Und so wünschen sich alle im Kreis Gießen genug Vorlauf, einfache Regeln und am besten weiterhin möglichst viele kostenfreie Testmöglichkeiten.
Alina Leimbach berichtete aus Gießen. Shopping macht vielen Menschen einfach Spaß. Und manchmal braucht man ja auch etwas Neues zum Anziehen, tatsächlich. Aber mit jedem Kleiderkauf übernimmt man auch eine gewisse Verantwortung. Wie sehr hat die neue Hose die Umwelt belastet, zum Beispiel? Welche Inhaltsstoffe stecken in der Bluse? Und wurde die Schneiderin des Kleides fair bezahlt? Fragen, die sich stellen. Kurz, sind die neuen Klamotten nachhaltig? Antworten auf diese Fragen kann Beatrice Montero de Brito geben. Sie ist nachhaltige Stilberaterin, kennt viele Adressen, auch bei uns in Hessen. Unsere hr-Inforeporterin Juliane Ort über sogenannte Slow Fashion aus Hessen.
Ich bin Beatrice, ich bin 43 Jahre alt, wohne in Frankfurt am Main und mich begeistert Mode, seit ich klein bin.
Und jetzt ist Mode auch ihr Beruf. Beatrice Montero de Brito hat ihren Job bei einer Airline aufgegeben und sich selbstständig gemacht. Sie berät Fashion-Fans zu umweltfreundlicher und nachhaltiger Mode. Slow Fashion.
Ich möchte vermitteln, bewusster mit Konsum umzugehen, trotzdem Spaß an der Mode noch zu haben und den eigenen Stil zu finden. Das ist mir sehr wichtig.
Denn viele Menschen sind bereit, für Mode mehr auszugeben, wenn bei der Herstellung auf Umwelt- und Arbeitsbedingungen geachtet wurde. Aber der Stil muss eben auch stimmen. Und da kennt Beatrice sich aus. Sie weiß, wo bewusste Fashion-Fans suchen müssen. Zum Beispiel bei Jana Bucher und ihrem Girls Club Vintage. Noch gibt es ihn nur online. Alles, was sie verkauft, ist älter als 20 Jahre. Früher war das anders. Da hat Jana Bucher Filialen großer Modelabels geleitet, bis sie ausgestiegen ist.
Ich konnte das nicht mehr vertreten, immer mehr verkaufen zu müssen. Und jedes Teil kommt in Plastik verpackt an. Und ich konnte da einfach nicht mehr dahinter stehen.
Jetzt verkauft Jana Bucher am liebsten Originalklamotten aus den 80ern, die sie bei Haushaltsauflösungen und auf Flohmärkten findet. Stilberaterin Beatrice hat aber auch was für Leute, die es lieber von der Stange mögen. Sie können in Frankfurt zum Beispiel zu Glory gehen, was für Globally Responsible Fashion steht. Geschäftsführer Christian Hess erklärt Beatrice und einer Kundin,
der ist aus Tencel hergestellt. Man sagt quasi, das ist die vegane Seide. Also es fühlt sich an wie Seide, es fällt wie Seide, aber es wird aus Eukalyptusfasern hergestellt.
Oh, okay. Dann probiere ich den da gerne.
Würde es auch noch mal in Dunkelblau geben.
Stilberaterin Beatrice weiß, worauf die bewusste Kundschaft achten sollte. Auf Material, das recycelt ist oder aus Naturfasern besteht. Am besten ist es, wenn regional produziert wird, was aber natürlich auch seinen Preis hat.
Der Konsument selbst sollte ja auch Verantwortung übernehmen. Das wäre schon eine gute Sache.
Slow Fashion aus Hessen. Ein aktueller Film des Hessischen Rundfunks stellt die Stilberaterin vor. Er ist ab sofort in der ARD-Mediathek zu sehen und meine Kollegin Juliane Orth hat ihn gesehen und zusammengefasst. Und jetzt blicken wir nach Kassel, denn dort steht das Flüstern der Borkenkäfer. So heißt ein Kunstwerk auf der Documenta in Kassel. In einem Gewächshaus hat ein kolumbianisches Künstlerkollektiv vom Borkenkäfer angefressene Baumstämme aus Hessens Wäldern abgelegt. Dazu gibt's eine Klanginstallation. Außerdem zeigt das Team Videos aus Kolumbien, organisiert Musikevents und kocht und picknickt mit Besucherinnen und Besuchern. Das Ziel: Verständnis für die bäuerliche Kultur Kolumbiens, die sich gegen das Waldsterben und gegen Großgrundbesitzer wehrt. Ja, und neben dem ernsten Thema sorgt das südamerikanische Team aber auch für viel gute Laune auf der Weltkunstschau, wie unser Reporter Jens Wellhöhner festgestellt hat.
Sind das flüsternde Borkenkäfer oder Geräusche aus dem Dschungel? Schwer zu sagen. Das Gewächshaus in Kassels Karlsaue ist leergeräumt. Statt Blumentöpfen steht ein großer Holzstapel mit Fichtenstämmen in der Mitte des Raums. Der Borkenkäfer hat den Bäumen den Garaus gemacht. Wer sich nur neben den Holzstapel stellt, hört auf einmal fremdartige Stimmen. Und es fängt an zu regnen. Nein, doch nicht. Draußen scheint strahlend die Sonne, aber aus den Lautsprechern im Gewächshaus klingt es nach Regenwald. Eine Besucherin ist etwas verwirrt. Was soll das bedeuten?
Das kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen. Ich muss da mal noch ein bisschen drüber nachdenken.
Ein älteres Paar hat dagegen sofort eine Vorstellung.
Abforstung in Urwald und dass man eben Raubbau macht am Wald.
Schädlingsbefall in den Wäldern und die grüne Lunge geht kaputt.
Genau das soll das Kunstwerk auch aussagen, erzählt Rosana Alarcón. Sie kommt aus Kolumbien und gehört zur Künstlergruppe Más Art, Más Acción. Zu Deutsch mehr Kunst, mehr Aktion.
It's also like a tomb.
Dieses Werk ist sowas wie ein Grab für tote Bäume. Es soll auf das Waldsterben in Deutschland aufmerksam machen. Für die Soundinstallation, die zu hören ist, haben wir mit vielen Künstlern und Produzenten in Kolumbien zusammengearbeitet. Sie erzählen von der Gewalt bei uns in der Region Chocó am Pazifik, vom Bürgerkrieg. Und wir erzählen von der großen Artenvielfalt in unserem Regenwald.
On our own context.
Ein paar hundert Meter vom Gewächshaus entfernt steht ein khaki-farbiger Bauwagen, Versammlungsort und Küche für die Künstlergruppe aus Kolumbien. Hier laden sie auch Besucherinnen und Besucher ein. Wer vorbeikommt, kann sich einfach dazusetzen.
In the Pacific Coast, it's Avichera is a meeting.
An der Pazifikküste heißt das Vichera, wenn man zusammenkommt, essen, trinken und Wissen miteinander teilt. Leute kommen einfach zusammen und teilen. Die Leute von Mama reden über Kolumbien und singen viel. In ihren Liedern erzählen sie von ihrer Heimat, die immer wieder von Gewalt erschüttert wird. Aber vor allem singen sie vom Frieden. La Paz, der Friede, das ist das Ziel der Künstlerinnen und Künstler. Wer vom Gewächshaus und den toten Bäumen kommt, lernt hier die Lebensfreude, lassen sich die Menschen aus Kolumbiens Pazifikregion trotz allem nicht nehmen.
Das Flüstern der Borkenkäfer, eine besondere Kunstinstallation auf der Documenta in Kassel. Jens Wellhöhner hat sie vorgestellt. Und das war's mit dem Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich als Podcast auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.